Moin, ich grüße euch aus dem Herzen von August Fehn. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie das Volk Israel eine bittere Niederlage mitmachen musste. Nach dem strahlenden Sieg gegen Jericho, wo Gott ihnen die Stadt in die Hand gegeben hat, haben sie genau das Gegenteil erlebt in Ai. Sie wollten die Stadt erobern und waren sich sicher, dass sie das problemlos hinbekommen. Sie haben nur einen Bruchteil ihres Heeres mitgenommen. Sie haben Gott nicht befragt. Er hat ihnen keine Anweisungen gegeben. Und sie greifen an und sie erleben eine schlimme Niederlage. Diese Niederlage hat nicht nur mit Hochmut zu tun. Sie hat nicht nur damit zu tun, dass sie vergessen haben, Gott zu befragen. Sondern sie hat vor allem damit zu tun, dass ein Mann aus dem Volk Israel sich nicht an die Anweisungen Gottes gehalten hat. Das, was bisher Israel den Sieg geschenkt hat, gegenüber den anderen Völkern und auch den Städten wie Jericho, das war nicht ihre militärische Stärke. Das war nicht ihr militärisches Können. Alles das ist unbedeutend gewesen im Vergleich zu dem, worauf es wirklich ankam, nämlich, dass sie als Volk Gottes treu unterwegs gewesen sind, dass sie Gott treu nachgefolgt sind und dass sie das dann erlebt haben, wie Gott für sie die Wege geöffnet hat, wie Gott für sie die Feinde besiegt hat, wie Gott für sie die Stadtmauern von Jericho hat fallen lassen. Alles das hat bei Ai gefehlt. Und sie haben Achan zur Rechenschaft gezogen. Ich habe es gesagt, das ist keine Strafe gewesen, wie wir sie gerne heute sehen würden. Ich bin auch dankbar dafür, dass wir das heute anders haben. Aber es war für die damaligen Verhältnisse absolut angemessen. Die Todesstrafe als Strafe für so ein Vergehen, das die Existenz des ganzen Volkes aufs Spiel gesetzt hat, weil sie dadurch den Bund mit Gott gebrochen haben. Wir gehen jetzt weiter und gucken, was passiert jetzt. Wie geht es nun weiter? Wie gehen wir mit Niederlagen um? Was machen Niederlagen mit uns? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Niederlagen erlebst. Was sagt man Kindern, wenn sie vom Fahrrad fahren, weil sie Fahrradfahren lernen wollen? Da sagt man, wenn du hingefallen bist, dann putz die Wunden ab und steig wieder aufs Rad. Da ist es wichtig, dass man nicht aufgibt. Da ist es wichtig, dass man sich nicht zurückzieht, weil dann die Gefahr ist, dass man das nie wieder, dass die Angst sich in unser Gedächtnis als Erinnerung hineinbrennt und wir nie wieder den Mut finden werden, vielleicht diese eine Sache auszuprobieren. Und so ist das auch hier. In Kapitel 8 sagt Gott zu Josua: Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Zieh mit deinem ganzen Heer nach Ai und lege einen Hinterhalt auf der anderen Seite der Stadt. Ich gebe den König von Ai in deine Gewalt und mit ihm sein Volk, seine Stadt und sein Land. Das heißt, Gott macht hier Mut. Er sagt, ja, da ist was passiert. Zumindest steht das im Hintergrund. Aber das darf euch nicht aufhalten. Ihr habt eine Aufgabe zu erledigen. Ihr habt einen Auftrag zu erfüllen. Ihr habt ein Ziel vor Augen. Lasst euch davon nicht abhalten. Ich werde mit euch sein. Und das ist hier der große Unterschied auch zu Kapitel 7 eben. In Kapitel 7 fing es damit an, dass ein Mann untreu geworden ist. Und Gott kommt erst zum Wort, als die israelitischen Leiter nach Gottes Reden fragen. Hier kommt Gott direkt zu Wort und er gibt ihnen jetzt den Auftrag und er sagt, ja, das ist jetzt dran. Das sollt ihr jetzt wagen, das sollt ihr euch dran machen. Und unterschätzt das wieder nicht, sondern nehmt das ganze Heer mit. Nicht 3000 Mann, sondern 30.000 Mann, die da mitkommen sollen. Und er gibt ihnen hier die Zusage, dass er ihnen diese Stadt in die Hand geben wird. Und die tun das genauso, wie Gott das sagt. Sie legen einen Hinterhalt. Sie nutzen vielleicht auch ihre erste Niederlage. Auch das ist etwas, was wir lernen können, dass wir uns diese erste Niederlage oder die Niederlagen, die wir erlebt haben, dass wir sie nicht verdrängen, sondern zunutze machen. Der Hinterhalt besteht darin, dass sie mit einem Teil des Heeres, wieder mit einer kleineren Gruppe, das, was die aus Ai schon kennen, dass sie quasi scheinbar von vorne frontal sich für den Angriff vorbereiten. Dass die Leute in der Stadt dann denken, die versuchen es einfach nochmal gut, dann kriegen sie nochmal Haue und marschieren aus der Stadt raus mit ihren Leuten. Und wenn sie merken, oh, die fliehen, dann gehen sie alle wieder hinterher, genau wie dann beim ersten Mal. Also es ist ein ähnlicher Ablauf wie beim ersten Mal, nur dass es diesmal vom Volk so gewollt ist, vom Volk Israel. Denn der größte Teil des Heeres, den die Stadt Ai noch gar nicht gesehen hatte bisher, der größte Teil des Heeres wartet hinter der Stadt. Und wenn sie merken, da, die ganze Stadt rückt aus, alle Männer aus der Stadt, um zu verfolgen und hinterher zu jagen, dann rücken sie vor und nehmen die ungeschützte, unverteidigte Stadt ein. So machen sie sich also diese Niederlage vom ersten Mal zunutze, indem sie den Eindruck erwecken, es läuft wieder genauso wie beim ersten Mal. Und jetzt aber mit einem ganz anderen Ausgang. Sie erobern die Stadt und sie machen sie dem Boden gleich. Auch das ist natürlich eine Frage, die immer wieder auftaucht. Muss das so sein? Hätte das nicht auch anders laufen können? Muss diese Gewalt sein? Ich verstehe diese Frage. Und mir spukt diese Frage auch immer wieder so oft im Kopf herum, wenn ich diese Berichte lese, dass man so damit umgegangen ist. Das Problem, was wir dabei haben, wenn wir diese Fragen stellen, ist, dass unsere Perspektive uns manchmal auch da den Blick verstellen kann. Wir leben hier, trotz unserer Corona-Epidemie, in einem unglaublich reichen und sicheren Land. Wir haben den Luxus, in Europa seit Jahrzehnten Frieden zu haben. Bis auf wenige Teile am Rande Europas kennen wir Krieg gar nicht. Ich kenne Krieg nicht. Ich kenne Krieg von den Erfahrungen und Erinnerungen vielleicht meiner Großeltern und meiner Eltern. Aber was Krieg bedeutet, weiß ich nicht. Das ist so weit weg von mir. Und wir regen uns manchmal über unsere Demokratie auf, dass sie so unzuverlässig ist und dass da so viel geredet wird und so wenig passiert. Aber der Vorteil unserer Demokratie ist, dass wir uns dort nur mit Gesetzesvorschlägen und Wahlkämpfen prügeln, nicht mit Schwertern und nicht mit Waffen. Alles das ist etwas, wofür wir unglaublich dankbar sein dürfen. Ein ganz großes Geschenk. Aber das ist nicht der normale Zustand der Welt gewesen über viele Jahrhunderte und Jahrtausende. Es gab keine Europäische Union, als Israel in dieses Land reingekommen ist. Es gab kein Gericht, das man hätte anrufen können, um Eigentumsfragen zu klären. Es gab keine Vermittlungsstelle. Diplomatie spielte keine Rolle. Das gab es alles nicht. Was hätte das Volk tun sollen? Ja klar, sie hätten gar nicht erst rein sollen, hätten sie das nicht. Aber es war schließlich das Land ihrer Vorfahren. Sie gehören dahin. Die anderen Völker hätten Platz machen können, hätten sie ganz bestimmt nicht gemacht. Sondern die Gefahr war, dass sie zerrieben werden als Volk zwischen all diesen Stadtstaaten und dass sie zu Staub zerfallen als Nation und dass sie aufhören zu existieren. Und wenn sie die Städte erobert hätten und die Leute alle am Leben gelassen hätten, was hätten sie machen sollen? Riesige Gefangenenlager errichten? Alles das, wenn man sich praktisch überlegt, so brutal hart und weit weg von uns das klingt. Aber wenn man das praktisch durchdenkt, gab es damals im Grunde nicht viele Alternativen. Das ist nicht schön. Das Leben ist nicht immer schön. Und die Alternativen, die wir zur Wahl haben, sind nicht immer schön. Und ich finde das auch nicht gut, dass es so ablaufen musste. Ich wünsche mir das anders. Und ich hätte es mir auch für damals anders gewünscht, dass man andere Lösungen gehabt hätte. Aber es gab diese Lösung nicht. Zumindest sehe ich sie nicht. Nicht für die Situation, wo es darum ging, wenn wir sie am Leben lassen, dann werden sie sich an uns rächen. Dann werden sie sich vielleicht mit den anderen verbünden und werden uns platt machen. Das war die Frage, vor der Israel hier stand. Und deshalb haben sie die Entscheidungen getroffen, die sie getroffen haben. So hart das auch ist und so unangenehm das ist. Und dann geht es aber weiter. Ab Vers 30 möchte ich jetzt lesen, Kapitel 8, das ist nochmal sehr spannend. Josua errichtete auf dem Berg Ebal einen Altar für den Herrn, den Gott Israels. So hatte es Mose, der Diener des Herrn, den Israeliten in seinem Gesetzbuch befohlen. Es sollten Steine verwendet werden, die man nicht mit dem Meißel bearbeitet hatte. Die Israeliten brachten dem Herrn auf diesem Altar Brand- und Dankopfer dar. Da Dann schrieb Josua in Gegenwart des Volkes die Gesetze des Mose auf die Steine des Altars. Die levitischen Priester standen bei der Bundeslade des Herrn. Auf beiden Seiten der Bundeslade hatte sich das ganze Volk versammelt, Israeliten und auch Länder, Ausländer, auch die Ältesten, die führenden Männer und Richter. Sie alle waren der Bundeslade zugewandt. Die eine Hälfte des Volkes stand mit dem Rücken zum Berg Garizim, die andere zum Berg Ebal. Mose hatte befohlen, dies zu tun und das Volk zu segnen, sobald es im Land Kanaan angelangt war. Josua las das ganze Gesetzbuch des Mose vor, auch die Segensverheißungen und Fluchandrohungen. Nicht ein Wort ließ er aus. Alle Israeliten, Männer, Frauen und Kinder und alle Ausländer in ihrer Mitte hörten es Wort für Wort. Im 5. Buch Mose 27 hat Mose angeordnet, dass wenn das Volk in das neue Land hineinkommt, dann sollen sie eben an diesen Ort kommen. Und sie sollen sich getrennt aufstellen und sie sollen diesen Bund, den sie im Land außerhalb des gelobten Landes geschlossen haben mit Gott, den sollen sie erneuern und neu schließen, wenn sie dort ankommen, wo sie ankommen sollten. Und das ist jetzt der Fall und deshalb tun sie das auch. Und die Idee dahinter, hinter dieser Zweiteilung ist eben, wie der Text sagt, dass man sagt, wir wollen uns an deine Gebote halten und wenn wir das tun, dann wird Gottes Segen auf uns kommen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird Gottes Fluch auf uns kommen. Also hier geht es darum, eben diesen Bund zu erneuern. Ja zu sagen zu Gott mit allen Konsequenzen. Das hatte Gott dem Volk offen gelassen, hatte damals am Berg Sinai gesagt. Wollt ihr diesen Bund mit mir schließen, mit allem Segen und allem Fluch, der dazugehört? Wollt ihr das? Und das Volk hat freiwillig Ja gesagt. Gott hat das Volk nicht gezwungen. Sie haben Ja gesagt und sie erneuern hier ihr Ja zu Gott mit allen Konsequenzen. Und ich finde das interessant, das gerade vor dem Hintergrund der letzten beiden Kapitel. Sie haben erlebt, wie Segen über sie kommt, wenn sie Gott treu sind. Sie waren Gott treu. Sie haben gesehen, wie die Fluten sich geteilt haben. Sie haben gesehen, wie Jericho gefallen ist, weil sie als Volk treu gewesen sind. Sie haben auf Gott gehört und sie haben umgesetzt, was er ihnen befohlen hat. Aber sie haben auch erlebt, was passiert, wenn sie Gott nicht treu sind. Dass dann der Segen weg ist. Dass der Fluch über ihnen steht. Dass damit dann auch Konsequenzen verbunden sind. In Ai haben sie das erlebt. Aber sie haben das auch erlebt, was es bedeutet, wenn sie, nachdem sie in Ungnade gefallen sind, nachdem sie untreu geworden sind, was passiert, wenn sie dann auch wieder neu zu Gott zurückkehren? Wenn sie Buße tun, wenn sie um Vergebung bitten, wenn sie ihre Sache mit Gott klären, dann ist auch Segen wieder möglich. Dann kann auch Segen wieder über sie kommen. Das heißt, das ist nicht eine 1-0-Geschichte, wo, wenn man einmal rübergeschwappt ist, ist Ende. Nein, sondern sie erleben hier die Barmherzigkeit Gottes, dass sie es mit einem Gott zu tun haben, der bereit ist zu vergeben, der bereit ist, neu anzufangen. Und genau zu diesem Gott, mit diesen Erfahrungen im Hintergrund, stellen sie sich hin und haben beim Segen ganz bestimmt Jericho und die Teilung der Fluten vor Augen. Und beim Fluch haben sie ganz bestimmt Ai vor Augen und die Niederlage, die sie dort erlebt haben. Und mit diesem Bewusstsein, mit diesen Erfahrungen im Hintergrund, sagen sie nochmal Ja zu Gott. Ja zu Gott. Wir wollen mit dir, Gott, unterwegs sein. Segen und Fluch und dieses Ja und diese Chance zur Vergebung und diese Chance zur Umkehr. Für uns Christen ist das klar, dass sich da auch etwas verschoben hat. Gegenüber der alten Zeit, wie wir es im Alten Testament haben. Hinter mir seht ihr das Kreuz. Im Kreuz hat Christus den Fluch auf sich genommen, der darauf liegt, dass man Gott untreu ist. Die Menschen sind Gott untreu geworden, weil sie Jesus Christus, den Sohn Gottes, aufs Kreuz genagelt haben. Das zeigt eben die Untreue der Menschen, die Christus auf sich genommen hat. Und er gibt den Menschen seinen Segen weiter vom Kreuz her. Seine Vergebung. Er spricht ihnen zu, dass Friede möglich ist. Das heißt, der Segen und der Fluch, den das Volk damals auf sich genommen hat, Dieser Segen und dieser Fluch, diesen hat Jesus auf sich selbst genommen. Den Fluch auf sich und den Segen gibt er weiter an uns. Durch Jesus ist ein neues Miteinander mit Gott möglich. Ein neuer Bund, der geschlossen wurde. Das ist der alte Bund, von dem wir hier reden. Das ist der alte Bund, den das Volk geschlossen hat, das Volk Israel mit Gott. Aber in Christus haben wir einen neuen Bund geschlossen. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Auch in diesem Bund gibt es Konsequenzen für unser Handeln. Auch in diesem Bund gibt es die Erfahrung, dass wenn wir mit Gott treu unterwegs sind, dass wir Segen erleben. Und dass wenn wir fatale Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die nicht in Gottes Sinne sind, dass das auch fatale Konsequenzen haben kann. Aber daran zerbricht nicht unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir diesen Bund geschlossen haben mit Jesus Christus, mit dem Vater im Himmel durch Jesus Christus, dann wissen wir, dieser Bund bleibt bestehen. Denn den Fluch hat Jesus auf sich genommen und den Segen gibt er uns weiter. Seinen Gehorsam gibt er uns weiter. Er nimmt uns mit hinein in seinen Gehorsam. Und so dürfen wir als Befreite vor Gott stehen. Das ist eine Erfahrung, die damals so noch nicht vor Augen stand. Aber sie haben schon etwas von diesem miterlebt, einen kleinen Anteil davon mitbekommen, was für ein Gott das ist, mit dem sie dort unterwegs sind. Ein Gott, der zeigt, was für Konsequenzen es gibt, aber ein Gott, der mehr als bereit ist, uns auch zu segnen, uns Gutes zu geben, Gutes zuzusprechen und Gutes ins Leben hineinzulassen. Und ein Gott, der bereit ist, neu mit uns anzufangen, immer wieder neu mit uns anzufangen, der immer wieder bereit ist, uns die Hand des Friedens auszustrecken, an jedem neuen Tag, bis heute, bis jetzt, auch in dieser Zeit, durch Jesus Christus, seinen Sohn. Lass dich davon ermutigen, darüber nachzudenken, was das für dich bedeutet, wo du gerade stehst, was für Erfahrungen du machst von Segen oder Niederlage, von Sieg und Niederlage, von Segen und Fluch, von Vergebung, von der Erfahrung, wie du zu Gott vielleicht auch stehst. Lass das alles auf dich wirken und ich wünsche dir dazu auch Gottes Segen, dass du daraus für dich auch die richtigen Schlüsse ziehst. Bis zum nächsten Mal.